Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert. Hallo. Angst, Depressionen, Essstörungen, der Zuwachs an seelischem Leiden durch die Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen ist wissenschaftlich eindeutig belegt. Aber welche Schlüsse müssen wir daraus ziehen, um den Betroffenen richtig zu helfen? Psychische Gesundheit muss größerer Teil der Lehrkräfteausbildung werden. Das sagt eine unserer Gesprächspartnerinnen gleich. Warum das nicht so einfach umzusetzen ist, klären wir. Und wir hören, wie eigene Mobbing-Erfahrungen zur großen Motivation werden können, um Politik zum Beruf zu machen. Was haben die Corona-Maßnahmen gebracht? Das sollte der Sachverständigenrat der Bundesregierung eruieren. Herausgekommen ist vergangene Woche ein Bericht, der für die Schulschließungen und ihren Wert als Schutzmaßnahme nicht viel Neues ans Licht gebracht hat. Aber in einer Aussage waren die Autorinnen und Autoren des Reports dann doch ganz klar. Die geschlossenen Schulen hatten eine soziale Isolation zur Folge, die für massive körperliche und psychische Reaktionen bei Kindern und Jugendlichen gesorgt hatten. Das müssen die PädagogInnen an Kitas und Schulen jetzt auffangen. Sind Lehrkräfte dafür ausreichend geschult? Das ist die Frage, die sich jetzt anschließt. Beatrix Busse ist Professorin für englische Sprachwissenschaft und Prorektorin für Lehre und Studium an der Universität zu Köln und damit auch für die Lehrkräfteausbildung zuständig. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, welches Handwerkszeug haben Lehrerinnen und Lehrer denn bisher in der Ausbildung bekommen, um mit psychischer Belastung wie Ängsten, Aggressionen oder Stress umzugehen?
Das ist zum einen ja so, dass wir also Grundkenntnisse vermitteln darüber, also wie Dinge auch tatsächlich auch kategorisiert eingeteilt werden können, was es überhaupt heißt. Das ganze Phänomen von psychischer Gesundheit und damit auch Krankheit sind zum Teil einführende Dinge, ne, die aber ja natürlich dann nicht auch gleich mit, sage ich mal, Lösungsmöglichkeiten dazu, wie man genau damit umgeht. Was für mich wichtig wäre, ist eben A, zu erkennen, gibt es ein Problem, gibt es eine Herausforderung für ein Kind, fühlt sich ein Kind nicht gut oder ein Jugendlicher, eine Jugendliche, dass man das also sehr schnell auch erkennen kann, um dann weitere Maßnahmen auch zu ergreifen, entweder in der Schule oder dann auch in der Weiterführung dessen, dass auch Betreuung über wirklich Profis dann auch stattfindet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch eine Überbelastung. Wann ist jemand überbelastet? Wann hat auch jemand Schwierigkeiten, Dinge zu erfassen? All diese Dinge, das sind ja diagnostische Fähigkeiten, die wir schon auch ausbilden, aber je nach Studiengang eben in unterschiedlichem Grad, weil dann so die Credit Points, ne, sind dann auf die Fächer verteilt und. Und da will jeder zu seinem Recht kommen. Und das ist, glaube ich, was, worüber wir jetzt nochmal nachdenken müssen.
Wenn jetzt allerdings Lehrinhalte ergänzt werden oder verändert werden, dann hat das ja auch einen Preis. Also Genau. Was müsste denn dafür wegfallen, damit die Zeit in der Ausbildung dafür auch genutzt werden kann? Haben Sie da eine Vorstellung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mehrere Lehramtsreformen jetzt auch schon mitgemacht darüber, was kann wegfallen, was kann nicht wegfallen. Und da haben sie Auseinandersetzungen mit allen Akteuren, die die Lehrerinnenbildung auch gestalten, von den Fachwissenschaftlern, Fachdidaktikern und so. Also da würde ich kaum sagen, das kann wegfallen oder das kann nicht wegfallen. Darüber braucht es eine Diskussion. Und ich glaube auch, dass viele Dinge, die jetzt auch anstehen, das reicht ja auch von der Digitalisierung hin. Andere sind der Meinung, dass Fachwirtschaft muss noch viel stärker gemacht werden. Jetzt reden wir über den ganz wichtigen Bereich psychische Gesundheit. Wo sind auch die Querschnittsbereiche? Wie kann man auch über Fächer, ne, und über Fachvermittlung diese Themen hineinbringen? Ich glaube, das ist auch etwas, dann gewinnt man nämlich, kann man über projektorientierte Dinge das vermitteln. Und trotzdem weiß ich natürlich auch um die große Belastung in den Schulen. Also so ganz einfach ist das nicht.
Das heißt auch, Sie sind nicht dafür, das als eigenes Fach in der Lehrerausbildung zu verankern?
Also ich fände das schon sehr wichtig, das hochprominent zu machen. Ich bin zögerlich zu sagen, das muss jetzt direkt ein eigenes Fach werden, obwohl ich mich sehr mit dem Thema beschäftige. Wir machen ja auch die European University for Wellbeing. Also da ist in einem Konsortium das im Namen drin. Da ist auch die Lehrerinnenbildung ganz stark verortet. Deswegen bin ich schon so auf so einem Weg. Aber ich weiß eben auch, wie schwierig das ist, ein neues Fach auch einzuführen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt eine Diskussion darüber, wie wollen wir in Zukunft lehren und lernen? Was ist wichtig zu vermitteln in allen Schulstufen, auch für alle Altersstufen auch? Und darüber müssen wir nochmal sprechen. Und auch wie, in welchen Teams gehen wir vielleicht doch in den Einfachlehrer. Und deswegen bin ich jetzt noch nicht so weit zu sagen, es müsste ein eigenes Fach werden. Ich würde lieber in wirklich eine schnelle Diskussion jetzt darüber gehen, was hat uns diese Pandemie und andere Dinge jetzt in dieser Welt passieren gezeigt und was muss jetzt auch an den Schulen passieren und in der Ausbildung und Heranbildung der Lehrerinnen und Lehrer der Zukunft gehen.
Jetzt haben wir bislang vor allem auf die Schülerinnen und Schüler geguckt, als diejenigen, die da Bildung und auch Fürsorge vielleicht brauchen. Im Umgang mit Menschen muss es aber auch immer um den Schutz und die richtige Einschätzung der eigenen Kräfte gehen. Stichwort genau. Psychohygiene. Wir hören auch, wie Lehrkräfte selbst völlig ausgebrannt sind inzwischen. Ja. Bekommen denn die Lehrkräfte da genügend Hilfen bzw. Kompetenzen an die Hand inzwischen in der Lehrerausbildung?
Also auch da würde ich sagen, da ist Luft nach oben, dass wir da auch uns sehr damit beschäftigen müssen. Wir können das im Moment mit dem, wie wir es haben, vor allen Dingen darüber tun, dass wir Zusatzangebote machen. Da sind wir jetzt auch dabei, jetzt an der Universität zu Köln, da über sogenannte, ja, das nennt man Micro-Credentials, jetzt über wirklich lebenslanges Lernen, Weiterbildung in verschiedenen Bereichen, Fortbildung und Zusatzqualifikationen, die jeder Studierende auch sich aneignen kann, darüber diese Dinge dafür eben auch zu sorgen. Das ist ganz wichtig. Es ist im Moment noch nicht ganz so leicht, das wissen Sie auch, wie lange Reformen dauern, ne, das dann komplett zu ändern. Das muss einfach Teil auch unserer Ausbildung werden. Und im Moment, glaube ich, könnten wir am schnellsten sein, das über Zusatzqualifikationen, über interdisziplinäre Projekte darüber tun. Und das machen wir auch.
Psychische Gesundheit als Teil der Lehrkräfteausbildung besser verankern. Beatrix Busse war das. Sie ist Prorektorin für Lehre und Studium an der Universität zu Köln. Vielen Dank fürs Gespräch. Ein großer Teil Jugendlicher in Deutschland ist stark politisiert. 3-5% der Schülerinnen und Schüler, der Azubis und Studierenden engagieren sich nach aktuellen Studien zum Beispiel für den Klimaschutz. Klar, Fridays for Future hat ordentlich Mobilisierungspotenzial. Für den einen oder anderen könnte daraus auch eine berufliche Perspektive entstehen. Ein Kongress der Hertie-Stiftung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main hat das zum Anlass genommen, um einen realistischen Blick auf das Berufsfeld Politik zu vermitteln. Mit sehr prominenten Beispielen, die davon berichteten, wie selbst eigene Mobbing-Erfahrungen politisierend wirken können. Ludger Fittkau hat die Diskussion für uns verfolgt.
Anna-Maria Trasnia war 13 Jahre alt, als sie mit einem Wörterbuch Rumänisch-Deutsch auf einem Schulhof in Berlin stand. Weil sie Ausländerin war und am Anfang nur wenig Deutsch sprechen konnte, erlebte sie Diskriminierung von Mitschülern.
Ich musste damit rechnen, dass meine Jacke kaputt gemacht wird, dass ich bedroht wurde oder ähnliche Sachen. Und trotzdem war es für mich ein Punkt ganz wichtig. Wir hatten an dem Jahr die Plakette Schule und Rassismusschule mit Courage bekommen. Und jedes Mal, wenn so ein Angriff war, habe ich für mich gedacht, was bedeutet diese Plakette? Sind es leere Worte oder ist es eine Kultur, die wir hier leben?
Anna-Maria Trasnia begann, sich innerhalb und außerhalb der Schule politisch zu engagieren. Sie organisierte in der Schule etwa eine Antirassismus-AG und trat noch während ihrer Schulzeit in die SPD ein. Heute ist Anna-Maria Trasnia 29 Jahre alt und Staatssekretärin für Engagement, Demokratieförderung und Internationales in der Berliner Senatskanzlei. Die entscheidende Frage, die sie schon auf dem Schulhof bewegte, ist bis heute für ihre politische Arbeit prägend.
Ich weiß, wir können uns entweder spalten lassen als Menschen, weil wir glauben, wir sind jetzt anders. Ich bin Rumänin, möglicherweise sind meine Eltern Sozialschmarotzerinnen oder wir würden uns nicht integrieren wollen. Viele, viele, viele Vorurteile. So. Oder wir können sehen, ich bin Mensch und du bist ein Mensch. Und das eint uns so viel mehr als alles andere, was uns trennen mag.
Wenn jedoch der andere auf dem Schulhof nicht zum gemeinsamen Handeln bewegt werden kann, gibt es noch andere Wege, mit Mobbing umzugehen. Das berichtete der CDU-Politiker Peter Altmaier, der ehemalige Chef des Kanzleramtes im Kabinett Merkel. Er saß neben Anna-Maria Trasnia auf dem Podium.
Das Mobbing wird niemals aus unserem Leben verschwinden. Mein erstes Mal hat mir so ein riesiger Lulatsch, der 3 Schulklassen über mir war, der war grob muskulös und nicht sehr intelligent. Der sagte in der Pause, du, was hast denn du für ein Butterbrot dabei? Und man musste ihm das zeigen und da hat er es genommen und hat es gegessen.
Er habe es seitdem immer erfolgreich vermieden, in der Pause in die Nähe seines Mitschülers zu geraten, erzählte Peter Altmaier. Stattdessen habe er in dieser Zeit ebenfalls begonnen, sich politisch zu engagieren. In der Schülerunion sei es um sichere Fahrradwege zur Schule gegangen. Dafür hätte er sich sicher auch in einer Bürgerinitiative einsetzen können. Für Ricarda Lang, die 29 Jahre alte Bundesvorsitzende der Grünen, müssen sich Parteiarbeit und außerparlamentarisches Engagement nicht ausschließen.
Die erste Fridays for Future-Demonstration in Berlin habe ich mitorganisiert, habe damals leider vergessen, den Lautsprecher mit Batterien zu befüllen, weshalb wir dann alle so flüsterpostenmäßig vor dem Bundestag standen. Das heißt, man sollte mir keine Demo-Organisation an die Hand geben, das haben wir dann auch gelernt.
Wer sich, wie die Tagung in der Universität Frankfurt am Main, mit dem Beruf Politikerin oder Politiker beschäftigt, kommt selbstverständlich nicht an Max Weber vorbei. Dessen Text Politik als Beruf aus dem Jahr 1919 ist ein Klassiker der Politikwissenschaft. Christoph Seitz vom Kongressveranstalter Hartie Stiftung zitierte einen der berühmtesten Sätze aus dem Buch.
Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Das wird übrigens häufig falsch zitiert, nämlich dicke Bretter, aber es sind harte Bretter, die Politik bohren müssen.
Ricarda Lang nahm den Ball auf.
Man braucht Menschen, die bereit sind, die harten, habe ich jetzt gelernt, nicht die dicken Bretter, sondern vielleicht die harten und manchmal die harten und dicken Bretter zu bohren und diesen Weg zu gehen. Und man braucht die Menschen, die den Druck darauf auf der Straße machen. Ich glaube, das beides zusammenzubringen, ist unglaublich wichtig.
Wer sich allerdings für die Parteiarbeit entscheidet, muss sich auf deutlich langsamere Prozesse einstellen, als er oder sie möglicherweise von den sozialen Medien gewöhnt ist. Plakate kleben, lange Diskussionen auf Mitgliederversammlungen oder in Lokalparlamenten gehören auch heute dazu, so Ricarda Lang.
Aber was natürlich passiert und da habe ich ehrlich gesagt noch nicht die wirklich zufriedenstellende Antwort gefunden, ist, dass das natürlich Frustmomente kreieren kann, weil diese extreme Geschwindigkeit der sozialen Medien dann auf ein eher langsames politisches System trifft. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, ich werde hier mobilisiert, ich unterschreibe diese Petition, ich mache mit bei der Sache und jetzt muss doch was passieren. Und wenn dann kommt, naja, in 2 Monaten wird das hier eingebracht, dann wird es ein paar Wochen, die Sitzungswoche danach beschlossen, vielleicht auch nicht und sowas, kann das zu totalen Frustmomenten führen.
Aber wer sich Politik als Beruf vorstellen will, muss sich auch auf Langsamkeit einlassen. So schwer das in Zeiten von rasender Internetkommunikation auch fällt.
Wir alle wissen, Bürokratie kann ganz schön zäh sein und deshalb dauert es meist auch eine Weile, bis das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, genügend Plätze in seinen Integrationsklassen einrichten kann. Gerade wenn, wie aktuell etwa aus der Ukraine, viele tausende Geflüchtete nach Deutschland kommen. Damit die Zeit für die Menschen nicht völlig ungenutzt verstreicht, engagieren sich viele, zum Beispiel im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Hier hat die Volkshochschule schon im März angefangen, ein Kursangebot speziell für Geflüchtete aus der Ukraine aufzubauen. Es geht vor allem darum, erste Brocken Deutsch zu lernen, um sich zurechtzufinden und partizipieren zu können.
So, dann schauen wir uns an auf Seite 86.
Lehrerin Erika Brosche klebt 3 Zettel auf ein Flipchart. Ich nach Paris und Gefahren. Welches Wort fehlt hier? Das ist die Aufgabe von Seite 86.
Genau.
5 Frauen und 2 Männer sitzen an U-förmig aufgereihten Tischen in einem Raum der St. Bonifatius-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg. Es ist ein Sprachkurs der Volkshochschule des Stadtbezirks Friedrichshain-Kreuzberg, aber die Schule selbst hatte keine Räume mehr zur Verfügung, denn dieser Kurs ist ein Zusatzangebot zu den regulären Kursen. Als sich Anfang März abgezeichnet hat, dass viele Menschen aus der Ukraine flüchten und auch nach Berlin kommen, wollte das Team der Gilberto Busquets Volkshochschule schnell reagieren, erklärt ihr Direktor Mike Walter.
Wir haben ja Erfahrungen aus der Situation 2015. Da wussten wir ja, was auf uns zukommen wird. Es kommen Menschen nach Berlin, die brauchen zunächst einmal ein Bett, die brauchen ein Zimmer, die brauchen Nahrung. Das ist so die Grundbedürfnisse. Aber dann brauchen sie relativ schnell kommunikative Mittel, um sich zu verständigen. Um nicht nur in ihrer Peergroup zu bleiben, sondern wirklich in der Berliner Stadtgesellschaft Fuß zu fassen und auch zu partizipieren.
Die VRS Friedrichshain-Kreuzberg hat daraufhin in den ersten Wochen, in denen geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Berlin angekommen sind, erste Kursangebote gemacht. Wegweiserkurse. Die haben mit Hilfe von ukrainisch- und russischsprachigen Lehrkräften versucht, Antworten auf ganz grundsätzliche Fragen zu geben, erzählt Volkshochschuldirektor Mike Walter. Zum Beispiel auf die Frage, wie funktioniert Leben in Berlin? Und zusätzlich zu den Wegweiserkursen hat die Volkshochschule Sprachkurse initiiert. Denn sofort mit dem Sprachelernen anzufangen sei wichtig.
Wir wissen, je länger wir mit der Sprache pausieren, umso höher ist die Hürde, um in die fremde Sprache einzusteigen. Das heißt, man muss eigentlich von Anfang an versuchen, immer wieder Sprachsituationen zu schaffen, dass man sich verständigt, dass man versucht, ein Stück weiterzukommen.
Und darum sollten und sollen die Kurse der Volkshochschule die Lücke füllen, bis die Geflüchteten aus der Ukraine an regulären Integrationskursen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge teilnehmen können. Zwischen Ankunft, Registrierung und Integrationskurs kann einige Zeit vergehen.
Ich bin Martha. Ich heiße Martha. Ich wohne in Berlin. Ich komme aus der Ukraine und so on.
Während Martha die ersten Sätze aussagt, die sie hier im Kurs gelernt hat, kommt Lehrerin Erika Brozek und hält einen Zettel hoch. Name, Alter, Wohnort, Familie, Sprache, Beruf, Hobby. Damit haben sie angefangen hier in diesem Kurs. Martha ist seit März in Deutschland, seit April in diesem Kurs der Volkshochschule.
Manche sind richtig gut geworden. Das merkt man jetzt hier noch nicht so, aber die haben Taktiken entwickelt, wie sie in ihrem Kopf so mit dem Deutschen zurechtkommen. Sie haben auch grammatikalische Strukturen verstanden. Das Problem ist ja immer, wenn man zu viel Vokabular anhäuft und nicht parallel dazu auch eine Grammatik lernt, damit man das richtig sortieren kann. Und das machen hier einige schon richtig, richtig gut.
Lehrerin Erika Brozek ist eigentlich schon im Ruhestand, konnte sich aber dafür begeistern, wieder zu unterrichten. Sie selbst hat vor 40 Jahren Russisch gelernt. Jetzt im Kurs, im Austausch mit den Teilnehmenden, kommen viele Worte wieder zurück, sagt sie. Das sei schön für sie selbst und auch gut für ihre erwachsenen Schülerinnen und Schüler.
Das amüsiert sie auch sehr, zu sehen, wie das bei mir zurückkommt, einerseits und andererseits, wie ich mich nicht geniere, Fehler zu machen. Und Sie können mich dann korrigieren. Ja? Ist mir dann klar geworden, dass das eigentlich ganz prima ist, weil ich Ihnen dann auch als Vorbild zeige, es muss ja nicht perfekt sein. Aber man muss es versuchen und dann helfen die anderen schon.
Als der Kurs im April angefangen hat, waren es 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Inzwischen sind es noch 7. Der Rest ist in reguläre Integrationskurse gewechselt. Martha und andere werden es bald. Auch darum zieht Volkshochschuldirektor Mike Walter eine positive Bilanz der zusätzlich organisierten Kurse.
Das heißt, niemand ist auf der Strecke geblieben. Also das heißt, wir haben ihnen wirklich eine Perspektive gegeben und wir haben eine Erstversorgung garantiert und sie können jetzt einsteigen in dieses System. Das hat funktioniert.
Wie die Volkshochschulen bei der Integration von Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Ein Beitrag war das von Malte Hennig. Und nicht nur in Deutschland wird versucht, unbürokratisch zu helfen. Auch in Frankreich gibt es Initiativen.
Campus und Karriere. International.
Das Rachmaninow-Konservatorium von Paris hat eine exilrussische Geschichte. Immer wieder wurden Flüchtlinge aufgenommen, nach der Oktoberrevolution zum Beispiel oder nach der iranischen Revolution und genauso jetzt während des Kriegs von Putins Russland gegen die Ukraine. Im Moment erhalten 20 Kinder kostenlos eine Ausbildung, in Ballett zum Beispiel, in Gesang oder Klavier. Ein kleiner Trost, wie Stefanie Markert berichtet, und auch eine Ablenkung von den Schrecken des Krieges im Heimatland.
In einem schmalen Probenraum des Rachmaninow-Konservatoriums von Paris. Auf einem Klavierpult liegt eine Sonate von Josef Genischta, Moskauer Komponist des 19. Jahrhunderts. Eine Sonate in F-Moll. Es spielt Lia, 16 Jahre, aus Odessa. Die eine Stelle solle sie etwas musikalischer gestalten, ist ihr ukrainischer Klavierlehrer Alexander Krivich ein bisschen streng mit Lia. Ein französischer Freund hat uns hergeholt. Er hat uns in der Ukraine besucht, vor dem Krieg, und als der begann, hat er uns eingeladen. Die erste Bombe fiel auf eine Kaserne in der Nähe. Sie soll 20 Tote gefordert haben. Meine Eltern sind davon wach geworden und haben auch mich geweckt mit den Worten, Lia, in unserem Land ist Krieg. Wir sind in den Keller, da zersplitterte eine Scheibe, weil neben uns eine Bombe explodiert war. Wir haben 8 Tage im Keller übernachtet und dann das Land verlassen. In Odessa hätte Lia ohne Krieg jetzt die Musikschule abgeschlossen. Ich wollte so gern wieder Klavier spielen. Wenn ich herkomme in die Schule, sehe ich gegenüber den Eiffelturm. Der ist so schön. Aber ist die Stunde zu Ende, bin ich traurig, dass ich gehen muss. Klavierlehrer Alexander ist vor gut 4 Jahren nach Frankreich gekommen. Er stammt aus Tschernivtsi in der Westukraine, wo seine Familie bis heute lebt. Ich habe das Kiewer Konservatorium, unsere nationale Musikakademie, abgeschlossen und dann in Paris weiter studiert. Ich freue mich immer über neue Schüler, aber unter diesen Umständen, ich hoffe, sie können hier ein bisschen entspannen und die Probleme ausblenden. Den Kindern ein Stück Frieden geben und eine Geige, wenn die eigene im Krieg zurückbleiben musste. Das will der Direktor des Konservatoriums, Arnaud Frier. Mit Hilfe unserer Lehrkräfte hat das Konservatorium sofort Flüchtlingskinder in den Klassen untergebracht. Schnell waren es über 20. Wir haben Stipendien geschaffen und suchen Mäzene. Dafür haben wir ein Spendenkonzert organisiert, das 11.000 Euro eingebracht hat.
11.000 Euro.
300 Euro kostete ein Ticket. 10 Tickets sichern einem Kind ein Jahr lang die rund 3.000 Euro teure Ausbildung. Die Initiative sei exemplarisch, lobt das französische Innenministerium. Das Conservatoire Rachmaninov in Paris wurde 1923 gegründet, als die Oktoberrevolution viele ins Exil trieb. Bis Ende der 1920er Jahre sind auch einige Gründer des Konservatoriums gekommen. Es wurde also von Flüchtlingen gegründet. Darunter der Komponist und Pianist Rachmaninov oder Opernsänger Schaljapin. Später kamen die Dissidenten. Es ist ein Zufluchtsort für Exilkünstler. In der französischen Presse ist Arnaud Frier, der auch Filme produziert, nicht unumstritten. Ein Foto mit Putin von 2020 macht virtuell die Runde. Er betont, wir sind nicht mit Russland verbunden und keine russische Botschaft. Wir sind eine französische Privatschule, die leider keine öffentlichen Gelder bekommt und sich selbst finanzieren muss. Aber wir wollen keine Politik machen. Unsere Geste steht in der Tradition unseres Hauses. Ach, Mozarts Fantasien habe sie vergessen zu üben, entschuldigt sich Lia bei ihrem Lehrer. Ob ihr die Musik hilft? Die junge Ukrainerin seufzt tief. Du vergisst nicht, was geschieht, aber du lenkst dich wenigstens kurz ab. Dennoch habe ich Heimweh. Meine Sprache fehlt mir. Unser Haus.
Die lange Nacht der Wissenschaften für die Humboldt-Universität hat sie ein Nachspiel in Berlin. Sie hatte den Beitrag einer Biologin zum Thema Gender und Geschlecht abgesagt. Grund war nach offiziellen Angaben waren das Sicherheitsbedenken, denn es gab die Ankündigung einer Demo gegen die Veranstaltung. Die Absage an die Wissenschaftlerin Marie-Louise Vollbrecht sorgt jetzt für breite Kritik. So sagte unter anderem der Präsident des Deutschen Hochschulverbands Bernhard Kempen, die Uni habe der Wissenschaftsfreiheit damit einen Bärendienst erwiesen. Zitat, die Uni hätte Rückgrat beweisen müssen und alles daran setzen müssen, dass der Vortrag stattfinden kann. Diese Auseinandersetzung werden wir hier bei Campus und Karriere weiter verfolgen und entsprechend berichten. Das war das Bildungsmagazin für heute mit Stefanie Gebert. Ich danke für Ihr Interesse und noch ein Hinweis auf die nachfolgende Sendung Corso. TikTok ist ja inzwischen für viele, vor allem junge Konsumenten, zur zentralen Informationsquelle geworden. Aber wer steckt eigentlich hinter der Plattform und verdient damit sein Geld? Dokumentarfilmerin Svanche Schröder hat dazu recherchiert und spricht über die Ergebnisse gleich bei Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten.